Kona wo. Kona vi. Kona war der Sport. Yo, ich streb nach Perfektion, Kona Bari im Blut. Im Sport geb ich alles, das ist mein Lebensmut. Jeder Tag ein Wettkampf, ich push bis zum Limit. Mit Fokus und Disziplin, das ist mein Spirit. Triathlon am Morgen, laufen bis zur Dämmerung. Jeder Schritt zählt, keine Zeit für Besserung. Im Gym heb ich Gewichte für die Power in mir. Kreatin im System, Energie pur hier.
Herzlich willkommen beim Kona Bari Sport Podcast.
Herzlich willkommen und heute sprechen wir mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Micha, wen hast du mir ausgesucht heute?
Genau, vielleicht müssen wir auch nochmal sagen, das sind Sonderfolgen zum Kulturhauptstadtmarathon, der am 18. Mai in Chemnitz stattfinden wird. Und im Zuge dieses Marathons war ich bei insgesamt 8 Personen, beziehungsweise 7, du bist die 8. Person gewesen. Aber
du warst bei mir, dann erzählt.
Genau. Wir beginnen mit Heiko Schinkitz, der inzwischen nicht mehr in Chemnitz lebt, sondern in Griesbach bei Kassel. Er ist am 9. November 1956 in Aue geboren und wuchs dann in Chemnitz auf.
Also mir persönlich bekannt als Lauflegende. Wir haben in Chemnitz studiert, du erinnerst dich, wir haben lange Zeit in Chemnitz gewohnt. Heiko Schinkitz war eigentlich in Sachen Laufsport allgegenwärtig. Und dann hatten wir eine lange Phase, wo er als Präsident des Stadtsportbundes in Chemnitz aktiv war und dann natürlich auch Dreh- und Angelpunkt des Sports war.
Genau. Vielleicht mal zu seinen Bestzeiten. Er hat eine Marathon-Bestzeit von 2:15:18. Er hält den Rekord beim Gölschtal-Marathon mit 2:22:22 seit 1982. Also sehr viele Zweien drin.
Und besonders beeindruckend, er hält den Altersklassenrekord in der M40 über die Halbmarathon-Distanz in beeindruckenden 65:02. Das ist 1 Stunde, 5 Minuten und nur 2 Sekunden. Das ist wahnsinnig schnell.
Wie schnell bist du?
Bei Weitem nicht so schnell. Meine Bestzeit in derselben Altersklasse erlaufen steht bei 1:16:32.
Aber trotz des vielen Laufens seiner Leistung war er, hast du schon mal gesagt, 13 Jahre lang der Präsident des Stadtsportbundes Chemnitz, hat auch den internationalen Citylauf geprägt, darüber reden wir auch dann in dem Podcast, und er erzählt in dem Podcast extrem viel über den Marathon vor 1990 in Karl-Marx-Stadt, denn es gibt eine sehr, sehr, sehr lange Tradition des Marathonsports in Chemnitz.
Das stimmt und die ist auch sehr, sehr spannend und du hast in dieser Episode der Sonderfolgen dieses Thema auch zum Mittelpunkt gemacht und möglichst viel in Erfahrung gebracht über diesen geheimnisvollen Karl-Marx-Stadt-Marathon, den es zu DDR-Zeiten gab, also vor 1990.
Und eine Sache fällt mir jetzt gerade wieder ein, warum wir nie so gute Marathonläufer werden können, liegt daran, dass wir nie Hindernisläufer waren. Auch Heiko Schinkitz hat mit Hindernislauf begonnen.
Ebenso wie Waldemar Cierpinski. Ich habe aufgepasst damals.
Genau. In diesem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß und ja.
Ja, ich bin selber gespannt. Ich habe mir noch nie die ganze Interviewfolge angehört. Das wird jetzt folgen. Also hören wir rein bei Heiko Schinkitz.
Bis dann.
Ja, ich habe gerade viel über dich erzählt im Intro. Und wir haben jetzt jemanden, oder ich habe jemanden hier, der quasi Laufgeschichte ist. Und weil ja du deine Geschichte erzählen sollst, würde ich gerne als allererstes wissen, wie du überhaupt zum Laufsport gekommen bist.
Ja, das ist eine kleine Episode. Wir sind 5 Geschwister und haben am Wochenende, war es das Schönste für uns, wenn unser Vater mit uns auf dem naheliegenden Sportplatz gegangen ist und mit Kindern Sport getrieben hat. Und dann bin ich auch mal gelaufen und dann, Vater war Lehrer an der Rosa-Luxemburg-Schule und als die 10. Klasse ihre Sportprüfung gemacht hat, ist im Rahmen des Sportprüfungs auch ein 1000-Meter-Lauf absolviert worden. Und da hat er mich mal mitgenommen, weil er dachte, der läuft relativ gut und dann bin ich bei den Zehnern die 1000 Meter mitgelaufen. Man wollte auch mal sehen, wie ich mich dort einordnen kann. Und als die hat gesagt, versuch dich ja so ein bisschen in der Mitte zu halten in dem Feld. Und das habe ich dann auch gemacht. Und nachdem 500, 600 Meter rum waren, hat er gesagt, oder wurde von draußen gesagt, Heiko, warum guckst du immer nach vorne und hinten? Ich sagte, ich denke, ich soll mich immer in der Mitte halten. Er sagte, wenn du schneller kannst, kannst du auch schneller. Und dann bin ich angetreten und habe dann am Ende den zweiten Platz, sagen wir, bei den Zehnern belegt gehabt. Und das war der Anfang für mich, wo er dann gesagt hat, es macht auch Sinn, ins Training zu gehen, und hat mich dann zu einer Laufgruppe, würden wir heutzutage sagen, damals in den Verein Dynamo Kammerstadt mitgenommen.
Wie alt warst du da?
Da war ich 10 Jahre.
Wenn du 10, ich habe es gesagt, 56er Jahrgang, 66, wie war denn damals in der DDR der organisierte Sport? War da schon richtig, wie man es dann später kannte, oder war das alles in den Anfängen?
Nein, das war schon, sage ich, sehr gut organisiert. Es gab also in Chemnitz, wenn ich das mit heute vergleiche, damals zig Sportvereine, auch eine, sagen wir, Konkurrenz oder Rivalität zwischen den Sportvereinen. Wie gesagt, ich bin damals zu Dynamo gekommen, und da gab es eine Trainingsgruppe in der Leichtathletik, auch noch differenziert von Sprinter, Werfer, Läufer. Und ja, ich bin ja damals durch die Sache eben in die Laufgruppe insgesamt gekommen. Und was ich gut fand, das war ganz systematisch auch von unten aufgebaut. Da war jeder Verein einer Schule zugeordnet. Dann ging das los mit Stadtbezirksmeisterschaften, wo dann die Schulen Wettbewerbe gegeneinander ausgetragen haben. Die Besten von den Stadtbezirksmeisterschaften haben sich für die Kreismeisterschaften oder Stadtmeisterschaften qualifiziert und davon dann die Besten zu den Bezirksmeisterschaften. Also es gab im Nachwuchsbereich, ich spreche jetzt für die Leichtathletik, in allen Disziplinen einen ganz systematischen Aufbau, wo man sich von einer Klasse in die nächste qualifizieren konnte. Und in dieses System bin ich dann im 1966 auch gekommen.
Bei mir war es dann Mitte der 80er, war genauso. Es gab Bezirks, Kreis und DDR-Spartakiade, und es war nur, die Medaillen waren immer so leicht. Also bei euch, es waren nicht die richtig schönen, schweren, sondern bei Kreis und Bezirk war es irgendwie so wie dieses Geld damals, so ganz leichtes Aluminium.
Na, es gab da verschiedene Zeiten, sage ich mal insgesamt. Ich war richtig stolz. Meine erste Medaille, die ich gewonnen habe, das war dann bei den Kreis-Cross-Meisterschaften, bin ich Zweiter geworden, und das war eine schwere Silbermedaille, auch ein bisschen graviert mit so einem DDSB-Emblem hervorgehoben und so. Und die Medaille habe ich auch heute noch.
Gab es denn damals schon Vorbilder, die für dich galten?
Ich muss sagen, als Kind, also in dem Alter, war es noch relativ schwierig, jetzt sagen, mal Vorbild jetzt aus der Stadt oder sowas insgesamt zu haben. Ich sag mal, 2 Jahre später, als dann die Olympischen Spiele 1968 waren, das sind die ersten, an die ich mich erinnern kann, auch richtig wahrgenommen zu haben. Und da war ich fasziniert vom Olympiasieg um 50 Kilometer gehen, Gerhard Hönige. Falscher Name. Also der hat mit 10 Minuten Vorsprung die 10 Kilometer in der Höhe von Mexiko gewonnen gehabt. Ich komme noch auf den Namen. Also das war für mich so ein erstes Vorbild gewesen. Und wenn man so in die Laufszenen guckt, schaut, sind so Namen wie Jürgen Haase, der Vize-Europameister über 10.000 Meter geworden ist, die für mich dann so die ersten Orientierungspunkte waren, die man sich auch ein bisschen zum Vorbild genommen hat.
Du hast erzählt, dass du bei deinem allerersten 1.000-Meter-Lauf Zweiter geworden bist. Kannst du dich noch an deinen allerersten Sieg erinnern?
Also der erste Sieg, an den ich mich auch gerne erinnern kann, ne? Also erinnere, das war dann ein Jahr später, auch wieder bei den Kreis-Großmeisterschaften, damals im Küchwald in Chemnitz ausgetragen. Und da gab es eine relativ breite Favoritengruppe, sagen wir, da hätten 10 Mann gewinnen können. Und als ich damals dort Kreis-Großmeister geworden bin, das ist der erste Sieg, an den ich mich erinnern kann. Aber woran ich mich auch noch erinnern kann, ist also meine erste 1000-Meter-Zeit, die ich damals gelaufen bin. Das war immerhin 3 Minuten 21 als 10-Jähriger. Da staune ich heute manchmal noch.
Es geht ja um Kulturhauptstadtmarathon und um Chemnitz. Und ich.
Christoph Höhne, oder?
Na, kannst du jetzt Christoph Höhne.
Ja, mir kommt der Name jetzt. Christoph Höhne war damals der Olympiasieger um 50 Kilometer gehen.
Mein langjähriger Trainer hieß auch Höhne. Ich glaube aber, dass Christoph Höhne der nettere Mensch war. Marathonsport in der DDR. Du bist ja wahrscheinlich am Anfang eher die kürzeren Distanzen gelaufen. Und wir hatten ja schon das Gespräch mit Waldemar. Und mit 76 sagt der, dass danach so ein gewisser Marathonboom zu DDR-Zeiten logisch begann. Kannst du dich noch erinnern, wann du mit, also für dich Marathonsport entdeckt hast?
Ja, der mein Entdecken vom Marathonsport ist eng mit meiner Heimatstadt, also Karl-Marx-Stadt, verbunden. Und 1968 war ich mit meinem Bruder im Stadtpark gewesen. Adi, das war weit weg, sagte, ja, da ist ein Marathonlauf und so weiter und so fort. Das, wir wussten nicht so richtig, was uns dort erwartet, hatten noch nicht die Vorstellungen, und waren im Stadtpark gewesen und waren begeistert einmal von der Atmosphäre, die dort im Stadtpark geherrscht hat, und auch eine Bewunderung für die Läufer, die liefen und liefen und gar nicht wieder aufhörten und so weiter. Also das, die Belastungsdauer hatte mir damals imponiert und auch die Geschwindigkeit, die dazu gelaufen worden ist. Und das war für uns das erste Mal, und seitdem sind wir eigentlich auch fast jedes Jahr in Stadtpark gewesen, wenn der internationale Marathonlauf in Karl-Marx-Stadt stattgefunden hat. Und ich habe mich dort nicht blenden lassen. Die Siegerzeit von Bill Edcox damals 1968 mit einer niedrigen 2:12, ich glaube 2:12, 17 oder 18, war zu dem Zeitpunkt die jahresschnellste Zeit und war am Ende auch die zweitbeste Zeit. Die schnellste ist auch dann Edcox nochmal in Fukuoka gelaufen. Aber mit 2 Stunden 12, das war schon ein fantastisches Marathon-Tempo.
Mir geht es ja auch darum, rauszukriegen, warum es diesen Stadtpark-Marathon, also den internationalen Karl-Marx-Stadt-Marathon gab. Jetzt weiß ich, dass du viele Menschen aus Chemnitz kennst, die sozusagen bei den Anfängen dabei waren. Kannst du uns irgendwie erzählen, warum Chemnitz sozusagen diesen Marathon hatte und warum nicht Berlin, Leipzig, Dresden?
Ja, da muss man wirklich nachdenken, sich auch nochmal ein bisschen mit im Nachhinein mit der Szene insgesamt hier in der DDR vertiefen. Und ich habe auch nochmal in die Ergebnislisten geguckt vom Marathon hier in Karl-Marx-Stadt. Und beim ersten Karl-Marx-Stadt-Marathon 1967 ist ja Mücke Busch DDR-Rekord gelaufen mit einer 2:16. Auf Platz 3 kam damals Gerhard Hönicke, das war in Karl-Marx-Stadter Marathonläufer, auch mit einer 2:17er Zeit. Und zu dem Zeitpunkt hatte der SC Karl-Marx-Stadt eine sehr starke Marathon- oder Langstreckenlaufgruppe, die sich dann auch in den Marathonergebnissen wiedergespiegelt hat. Und allein in den Jahren 67, 68 sind drei Karl-Marx-Stadter Marathonläufer, damals Herbert Fink und Böttcher, andere Marathon unter 2:20 gerannt. Ne? Also aus einem Verein, das war sensationell. Das kann man also sagen, ein Großteil der DDR-Marathonspitze hat damals auch in Karl-Marx-Stadt trainiert.
Aber war das Zufall oder hat man sich in Karl-Marx-Stadt überlegt, dass es, also vielleicht, ich weiß gar nicht, wie es war. Heutzutage ist ja Marathon sozusagen die Königsdisziplin. War das damals auch schon so oder war das so eine Randdisziplin für die Leute, die vielleicht 10 Kilometer nicht schnell genug waren?
Nein, also damals war für mich und ich denke auch für die große Masse der Höhepunkt im Laufbereich schon der Marathon. Als längste olympische Disziplin, auch mit der Geschichte, die da dranhängt, hatte der Marathonlauf für alle schon einen besonderen Reiz. So die Laufbewegung, wie wir sie heute kennen, gab es damals in der Breite insgesamt nicht. Und es gehörte doch schon eine ganze Menge dazu, auch trainingsmäßig immer so einen Marathonlauf in einer entsprechenden Zeit zu realisieren oder absolvieren konnte. Also den Volkssportlauf war damals eher insgesamt unbekannt. Und trotzdem, so habe ich es auch dann später kennengelernt, für jeden Langstreckenläufer bestand eigentlich das Ziel, auch mal einen Marathon in einer entsprechenden Zeit gelaufen zu sein. Und warum damals gerade die Breite in Karl-Marx-Stadt? Ich gehe davon aus, dass die Trainingsbedingungen der Trainer und so weiter, was man damals hatte, und eine starke Gruppe motiviert ja auch immer noch mal gegenseitig. Also wie gesagt, die Karl-Marx-Stadter waren damals für ihre Marathon-Gruppe bekannt. Und ich kann noch eins sagen, die haben auch knallhart trainiert. Wer sich ein kleines bisschen auskennt, gibt es auf dem Rahmenberg eine Sportschule heutzutage. Und die Marathonläufer sind dann von Karl-Marx-Stadt auf dem Rahmenberg gelaufen. So eine Episode, die man mir damals gesagt hat. Also da sind schon ordentliche Kilometer abgespult worden.
Ich weiß nicht, ob der Waldemar das auch in in dem Podcast jetzt gesagt hat oder nur bei der Veranstaltung. Seine längste Strecke waren mal an einem Tag 80 Kilometer. Und zwar, er meinte es so, dass er so, als er noch verliebt war in seine Frau, ist er 40 Kilometer zu ihr hin, hat dort Kaffee getrunken und ist 40 Kilometer wieder zurückgelaufen. Also ist ja eine ähnliche
Eine fantastische Motivation, was die Frauen so bewirken.
Du hast eben gesagt, jeder Läufer, der etwas auf sich hielt, wollte eine Zeit laufen. Was war denn die Zeit?
Also ich kann es immer bloß von meiner Person sagen. Wahrscheinlich wird auch jeder seine Ziele anders stecken. Ich bin beim meinen ersten Marathon während meiner Studienzeit gerannt, war da knapp über 20 und mein Ziel war eigentlich unter 2 Stunden 30 zu laufen. Mhm. Und bin dann auch eine 2,27er Zeit gelaufen. Im Göllstall, damals auch eine bekannte Marathonveranstaltung in der DDR.
Okay. Also du meintest ja schon, dass hart trainiert wurde. Kannst du, also wenn du dich erinnerst, kannst du mal so ein paar Tage, Trainingstage oder so eine typische Einheit erzählen, so einen typischen Trainingstag?
Ich weiß nicht, der Trainingstag ist relativ schwierig, weil die sich ja dann auch mit Belastungs- und Erholungstagen und so weiter deutlich unterscheiden. Für mich galt dann, sagen wir, gab es ja auch eine Entwicklung während des Studiums, wo ich dann wirklich angefangen hatte, auch ganz bewusst leistungsorientiert zu trainieren. Da war so ein Wochenumfang, den man gelaufen ist, zwischen 95 und 100 Kilometer. Und dann gab es sogenannte Umfangsspitzenwochen, wo man die Grundlagenausdauer im Mittelpunkt gestanden hat. Da waren so um die 130. Später hat sich das dann auch weiterhin entwickelt. Also mein größter Wochenumfang, den ich absolvierte, waren 230 Kilometer. Okay. Ja, also das. Und wenn man jetzt Trainingstag vielleicht so was Besonderes, es gibt ja immer so die Trainingseinheiten, wo man so die Grundlagen aufbaut und die Leistungsentwicklung macht man ja dann bei sogenannten Entwicklungsläufen, GA2-Läufen oder wie man die Sachen auch immer nennen will. Und ein richtiger harter Trainingstag war gewesen, wo man 2 solche intensive Einheiten an einem Tag gemacht hat, ist man vorher oder am Vormittag 20 mal 400 Meter als Tempolauf gelaufen und am Nachmittag als Tempoläufe und am Nachmittag nochmal einen Tempodauerlauf gemacht hat von 15 Kilometer.
Interessant, weil das jetzt gerade der heiße Scheiß ist sozusagen, dass man 2 GA2 Trainingseinheiten macht, kommt alles wieder. Du hattest gesagt, es gab diese starke Karl-Marx-Stadt-Gruppe. Marathonläufer gab's, kann man das sagen? Du hast gesagt, es gab keine Breite so richtig, also keinen breiten Sport wie im Volkssport, sondern es gab nur Elite-Läufer.
Nein, so kann man das nicht sagen. In zu DDR-Zeiten war der Sport immer so ein bisschen zweigeteilt. Da gab es die sogenannten Sportclubläufer, die hatten unter bestimmten Förderbedingungen trainieren können. Ich denke so 20, die auch immer dann sich auf den Marathon spezialisiert hatten zu jeder Zeit. Also man merkt dann auch, wenn man mal in die Ergebnislisten vom Karl-Marx-Stadt-Marathon gibt, da gibt es eben Jahre, wo dann 6 Mann unter 2,20 rennen von den geförderten Leuten.
Ne? Ja. Und dann, man darf ja nicht vergessen, keine Carbon-Schuhe, also es war ja vom Material her eigentlich sehr simpel gehalten.
Ja, also vom Schuhmaterial. Heute, da wird man drüber schmunzeln, dass man mit solchen Schuhen überhaupt läuft, sage ich jetzt mal, die es damals auch gegeben hat. Und trotzdem, ich war als Kind richtig stolz gewesen, als ich die ersten CH-Marathon-Schuhe hatte, die waren ganz leicht, also überhaupt kein Gewicht, aber eben auch kaum eine Sohle, dass man fast wie auf... Aber waren eben, später waren dann die Wettkampfschuhe generell so in dieser Art und Weise. Und weil wir gefragt hatten mit den beiden Laufgruppen, also das waren die geförderten Marathonläufer, die es gegeben hat. Und dann gab es trotzdem im breiten Sportbereich auch, wie gesagt, auch Langstreckenläufer, die sich auch die Herausforderung gesucht hatten, im Marathon zu laufen. Und bei denen, da gab es bestimmt 200, vielleicht auch 300, wenn du das mal DDR-weit nimmst, sind die Besten auch zwischen 2,20 und 2,30 gerannt. Also ist Zeiten über 4 Stunden spielten damals eigentlich im Marathon keine Rolle. Also wer einen Marathon rennen konnte, der ist eben dann, sagen wir, bis 3,5 Stunden, sag ich mal so ungefähr, auch gelaufen bei den Wettkämpfen. Ne?
Beim Berlin-Marathon auch so gewesen, habe ich jetzt erst erfahren, dass ein Drittel der Starter in den Anfangsjahren deutlich unter 3 Stunden gelaufen ist, weil die gelaufen sind, waren so fit, dass sie halt schnell waren. Also hattet ihr überhaupt einen Vergleich, internationalen Vergleich? Also in Karl-Marx-Stadt war es ein internationaler Lauf, Aber wusstet ihr von anderen deutschen Läufern, also BRD-Läufern, war da das Niveau ähnlich oder war die DDR da weit vorne?
Nö, das muss ähnlich gewesen sein. Ich glaube 1976, als der Waldemar sich das erste Mal für die Olympischen Spiele, ist Gerhard Mirgitz oder Gunter Mirgitz Zweiter geworden, BRD-Läufer. Also mit einer Zeit knapp über 2,14. Also sagen wir, die Top-Leute in der BRD scheinen dann auch das Niveau insgesamt gehabt zu haben.
Also Sie sind auch regelmäßig, die BRD-Läufer, nach Karl-Marx-Stadt gekommen. Also der Lauf war wichtig.
Aber wichtig war international, also es waren vor allen Dingen, wo ich mich gut dran erinnern kann, vor allem die Skandinavier, Finnen, Norweger, denen, die in Karl-Marx-Stadt gelaufen sind. Aber eben auch Großbritannien hatten wir vor uns gesagt, die gesamten Ostblockländer würden wir heute sagen. Und es gab eben auch, ich glaube aber, es war eher die Ausnahme, dass auch BRD-Läufer bei uns in Karl-Marx-Stadt gelaufen sind.
Ich will nochmal zu dem Lauf an sich, weil es ja im Kulturhauptstadtmarathon, wir laufen ja auf der Strecke. Und du hattest mir ja gesagt, dass Heinrich Sturmweg extra dafür eigentlich asphaltiert wurde, ne?
Ja, die ersten Läufe in den 60er Jahren und so weiter, das war ein schöner, befestigter Parkweg, war auch gut griffig und so, konnte man gut laufen. Die Strecke war auch ganz bewusst ausgesucht worden an der Chemnitz, wo es, wenn es auch wärmer wurde, dann eher angenehm, dass mal Lüftchen ist im Schatten. Und dann, ich glaube, Anfang der 70er Jahre oder bis Mitte der 70er Jahre muss das gewesen sein, dass man dann den Heinrich-Sturmweg asphaltiert hat, damit man dort noch bessere Zeiten laufen kann. Und trotzdem hat es fast bis 1980 gedauert, als dann Waldi Streckenrekord gerannt ist. So lange hat die 212 von Ed Cox dort als Streckenrekord dann gestanden. Noch auf dem Parkweg absolviert.
Und das war eine 5-Kilometer-Runde?
Also 5,2, also gute 5 Kilometer Runde.
Das heißt, man musste 8 Runden irgendwie, so war die.
Also 8 Runden war immer richtig schnell, je nachdem, wo der Start war. Die hat sich auch leicht verändert. Am Anfang war das nur im Stadtpark, dann war er ein bisschen hinten raus und später ist er dann das Ascoda-Stadion als Zieleinlaufstrecke dort mit dazugekommen.
Also ihr seid auch in ein Stadion dann eingelaufen?
Am Ende war, in den 70er Jahren war dann Zieleinlauf im Ascoda-Stadion. Da waren noch 400 Meter im Stadion zu absolvieren, da war dann nur schön Stimmung, ja.
Das war ja die Entwicklung der Stadtmarathons, dass man eigentlich so gut wie jeder Lauf endete in einem Stadion. Man dachte einfach, man muss als Marathonläufer in einem Stadion einlaufen. Erst als sie dann begonnen haben, okay, wir könnten ja auch in Großstädten auf der Prachtallee einlaufen, hat der Horst Melder auch sehr gut erzählt in einem Podcast, wie er die französischen Besatzer sozusagen davon überzeugt hat, die Genehmigung für den Berlin-Marathon, den ersten in der Stadt, zu bekommen. Und da war die Polizei in Berlin nicht begeistert. Ich will nochmal über die Wettbewerbe. Wie viele Marathonveranstaltungen gab es denn überhaupt in der DDR?
Also ich hatte jetzt, gab es bei uns früher so die Bunge-Zeitung, haben wir gesagt, das war so einer, der immer mal so ein bisschen geohmigt hatte, die Ergebnisliste, die Ausschreibungen und so weiter. Da hatten die von 1976, waren die ersten Mal, wo ich dann als Jugendlicher so diese Bunge-Zeitung hier bekommen habe. Da gab es, glaube ich, 8 Marathonläufe, die dort für die DDR waren. Und da war der erste Leipzig-Marathon in dem Jahr, also KMU-Marathon in Leipzig. Also sieht man auch, also das gab...
Wann war der?
1976, glaube ich.
Okay, dann haben die, das heißt, Chemnitz ja 10 Jahre fast voraus gewesen.
Ja.
Also es wird ja heute darüber diskutiert. Berlin sagt, sie sind der erste Stadtmarathon. Jetzt könnte man diskutieren, ist der Stadtparkmarathon eigentlich ein Stadtmarathon oder ein Naturmarathon? Also im Endeffekt, die kennen diese Geschichte nicht. Deshalb will ich sie ja auch ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen, dass sozusagen auch vor 1974 schon Marathonveranstaltungen stattfanden.
Gerade habe ich gesagt, der Göldstahl-Marathonlauf ist auch älter. Das war aber dann eben auch im Göldstahl eine Landschaftsrunde, sage ich mal, auf der Straße. Aber auch damals mit 6-Kilometer-Runden, die man dann ein paar Mal gelaufen ist.
Und wie groß, also wenn es 8 Marathonveranstaltungen gab, 200 bis 300 Marathonläufer eigentlich nur, man ist doch nicht 8-mal gelaufen im Jahr, oder doch? Hat ja so viel gerannt.
Nein, das glaube ich nicht. Also für mich galt früher so eine Regel, die man insgesamt hatte, so 2, maximal 3 Marathonläufe, die man im Jahr laufen sollte, laufen kann. Ich habe das auch von irgendjemand aufgenommen. Ich denke, das wären die älteren Läufer gewesen sein, die mich damals ein bisschen eingewiesen hatten.
Genau, mir fällt gerade nochmal ein, als du von der Förderung gesprochen hast. Du warst ja, warst du Profiläufer dann? Also musstest du noch ein Studium arbeiten nebenher?
Nee, ich habe also auch nicht ganz alltäglich, sagen wir so, zu der Zeit. Ich habe als Kind, gab es dann auch immer die Aufnahmeprüfung von den Kinder- und Jugendsportschulen und so weiter, also mit verschiedenen Tests, die man da absolvieren musste und so weiter. Und ich habe es eigentlich nie geschafft, in so eine Kinder- und Jugendsportschule zu kommen. Also habe dann als Jugendlicher immer bei uns bei der SG Dynamo in Karl-Marx-Stadt trainiert. Bin dann zum Studium, hat ja vorhin gesagt, wo ich eine sehr gute Betreuung hatte. Also mein damaliger Trainer, der Thomas Teufel, das war wirklich ein Laufexperte, ist damals auch mit dem neuseeländischen Trainingsmethode, die dann auch nach Europa rübergeschwappt ist, die Ausdauermethode mit groß geworden. Hat mich auch,
wie war die neuseeländische Ausdauermethode?
Also die Neuseeländer orientierten auf den Umfang insgesamt, hatten dann auch Schwerpunkte das Jahr entsprechend strukturiert, dass man dann im Frühjahr so eine Art Hügeltraining absolviert hat, wo man dann auch die spezielle Kraft über Sprungläufe und so weiter oder am Berg entwickelt hat, viel Wert drauf gelegt worden ist, trotz oder diese Kraft dann auch in Schnelligkeit umsetzen müsste. Ich sag mal, die bekanntesten Neuseeländer, Peter Snell und so, das waren ja auch 1500 Meter Läufer und so weiter gewesen, bis hin zum Marathonläufer, auch jetzt komme ich nicht auf den Namen, aber wie gesagt, das waren auch diese neuseeländische Methode, war ausdauerorientiert und man hat auch gesagt, egal ob man jetzt 1500 Meter oder Marathonläufer ist, braucht man einen entsprechenden Trainingsumfang. Und dann eben, was ich eben für mich wichtig war, die Kraft, die da dazu gehört, als Basisfähigkeit, die dann in Geschwindigkeit umzusetzen und dann, wir hatten vor uns gesagt, diese Entwicklungsläufe, die dann dort eine entsprechende Rolle spielten. Also da gab es verschiedene Trainingsmethoden, die man dort empfohlen hat.
Aber die galt dann halt für alle Läufer, konnte auf das System zurückgreifen. Also es war jetzt nicht so, dass es die Elite-Marathonläufer gab und alle anderen mussten das alleine machen, sondern es gab eine richtige Struktur für diese 200 Marathonläufer. Oder?
Nee, es sind dann die Marathonläufe, du hast geguckt, welche du machen kannst, wo du gerne mal laufen wolltest, und dann hast du geguckt. Also das ist jetzt nicht so ein Qualifikationssystem, wie wir es als Kinder durchlaufen haben, sondern die Läufe wurden angeboten. Es gab dann meistens eine deutsche Meisterschaft oder DDR-Meisterschaft und dann gab es später mal noch die Differenzierung, dass es eben auch es gab zu DDR-Zeit dann auch so eine Straßenlaufserie, also wo man dann alle möglichen 10 Kilometer, 25 und so weiter. Und wenn man diesen Straßenlauf-Cup gewinnen wollte, muss man mindestens einen Marathonlauf absolviert haben. Also der gehörte ins Gesamt dazu, also bei den Angeboten. Und da gab es eben verschiedene Läufe, die zu dieser Laufserie insgesamt gehörten. Und dann konnte man Punkte sammeln und hat dann am Ende diesen DVFL-Straßenlauf-Cup gewonnen. Oder
und hast du den mal gewonnen?
Ich habe den einmal gewonnen, war kurz vor der Wendezeit, ich glaube 87, 88, 89 und bin dann mein Marathon im Goldstadion. Ich hatte also alles rein, war eigentlich von den Punkten fast uneinholbar, man fällt aber noch der Marathonlauf, dann bin ich dann im Goldstadion gerannt.
Kannst du dich noch an deinen ersten Karl-Marx-Stadt-Marathon erinnern und wann war der?
Also mein erster Karl-Marx-Stadt-Marathon war kein Marathon, sondern war eine 7,5-Kilometer-Strecke, die ich als 14-Jähriger, es gab dann immer im Rahmenprogramm die Schüler- und Jugendläufe, die auch immer recht gut besetzt waren. Also waren die gesamten Clubleute da, also die auch schon als Jugendliche unter Förderbedingungen trainieren können. Und 1970 bin ich dann dort als Schüler die 7,5 Kilometer gerannt.
Okay, und wann war der erste Marathon?
Also ich bin in Karl-Marx-Stadt zweimal, oder ich muss sagen, ich wollte zweimal in Marathon laufen in Karl-Marx-Stadt, war 1983. Damals habe ich beim SC Karl-Marx-Stadt, weil es vorhin die Frage war, unter Förderbedingungen, also professionell trainieren können, ohne nebenbei noch was anderes machen zu müssen. Bin also 1983. 80, nachdem ich mein Studium fast beendet hatte, nochmal zum SCK Marxstadt, was ich als Jugendlicher nicht geschafft hatte, zum SCK Marxstadt gekommen, weil damals Ralf Bönitsch einen Trainingspartner braucht. Das war damals der beste Hindernisläufer, den wir in der DDR hatten, und bin dann in die Trainingsgruppe vom Ralf Bönitsch gekommen. Hat dann aber auch über die Zeit gemerkt, dass ich doch ausdauerorientiert bin, also durchaus für einen Marathon geeignet. Die Leistungsdiagnostiken, die wir damals am FKS absolviert haben, haben das eigentlich schon ein bisschen deutlich gemacht, dass ich für den Marathonlauf geeignet bin, und sollte dann 1983 mich für den Europacup im Marathon, das war eines so der Highlights, die es dann dazu gab, diese Mannschaftswettbewerbe qualifizieren, und die Qualifikation fand mich überraschend damals am 1983 in Karl-Marx-Stadt statt, und habe mich dann leider nicht qualifiziert, weil ich nicht ins Ziel gekommen bin beim Marathon in Karl-Marx-Stadt.
Wie war diese Atmosphäre? Kannst du dich an diesen 83er Marathon erinnern? Wie zum Beispiel, wie viele Zuschauer waren da?
Also kann ich mich sehr gut dran erinnern. Also vielleicht mal ganz zurück erst nochmal, wie auch die Atmosphäre in Karl-Marx-Stadt war. Als ich als Kind dort gewesen bin, war für mich immer das faszinierendste Sportereignis, was man erleben konnte, wenn man Glück hatte, war die Friedensfahrt. Weil dann die Straßen gesäumt waren, dann kamen die Radsportler, da war eine super Atmosphäre. Und als ich mit meinem Bruder das erste Mal im Stadtpark war, zumindest in dem Zielbereich dann, also so, war Friedensfahrtatmosphäre. Ne? Da musste man dann in der dritten Reihe schon gucken, dass man noch die Läufer sehen konnte.
Also nur mal, vielleicht kriegen wir das ja hin, beim Kulturhauptstadtmarathon sozusagen zu sagen, hier war der Zielbereich.
Ich kann gar nicht genau sagen, wie die Straße heißt. Also da kommt die Heinrich-Lorenz-Straße, ist der Rosengarten. Und dann Heinrich-Lorenz-Straße links rein. Und dort ging es so 200 Meter an der wieder in den Stadtpark rein.
Da laufen wir
und
dann nicht lang.
Also,
den Stadtpark.
Also Heinrich-Sturmweg, dort ist es 10 Meter Unterschied, bis die Straße die Schleife gemacht hat, wo man dann auf der anderen Seite wieder zurückrennt. Und sagen wir, am Rosengarten direkt in der Häusersiedlung war dort der Zieleinlauf bei den ersten Karl-Marx-Stadt-Marathons gewesen. Und weil man auch von beiden Seiten dann immer gucken konnte, ne? Also das war ja bloß 10 Meter Unterschied, muss man ein bisschen über die Wiese laufen und so. Und dort waren dann auch geballt, sag mal, die Zuschauer da gewesen.
Also wenn die in Dreierreihe standen, waren das ja schon ein paar Tausend wahrscheinlich, die dazu geguckt haben?
Ja, also 200 Meter war der Zieleinlauf vielleicht. Also würde ich schon sagen, also die war dort gut besucht.
Und wie viele Läufer?
Also man kann das relativ schlecht sagen, weil ich sag mal, 150 vielleicht, ne, mit allen. Also ich war dann fasziniert später, als ich gesagt habe, mit über 1000 Läufern und so weiter. Aber bei uns, sagen wir so, ein Marathonlauf, sagen wir, zwischen 50 und 150, 200 Läufer waren dann, würde ich jetzt
also ungefähr so, noch. Also jetzt auch bei Olympia ist, ungefähr.
Ja, also das waren dann wirklich so Meisterschaftsrennen, ja.
Also, Waldemar hat die Frage nicht richtig verstanden. Ich stelle sie dir auch nochmal. Wie habt ihr euch getimt? Also heutzutage, es gibt eine Normzeit und dann wissen die, also jetzt sind wir im Triathlon, da geht es sogar nur noch nicht mal nach Zeit, sondern nach Wattbereichen, wahrscheinlich im Laufen auch irgendwann. Und die gucken ständig auf die Uhr und dann wissen sie ganz genau, ich darf nur so und so schnell laufen. Ich weiß gar nicht, ob es gerade in den 60er Jahren schon Stoppuhren gab. Der Waldemar hat gesagt, er hatte es im Gefühl, er wusste, er muss eine 2:12 laufen, ist dann eine 2:12 gelaufen. Wie ging das?
Also es gab damals schon Stoppuhren. Das waren aber so mit Drücken hier, die konnte man in der Hand nehmen und dann lief auch die Zeit insgesamt aber mit.
Also musstest du ja die ganze Zeit eine Uhr in der Hand haben.
Ja, wenn du mit so, oder du bist mit einer Armbanduhr gelaufen, wenn du Glück hast, war so eine mit Sekundenzeiger, da konnte man immer mal. Ich selber bin immer ohne Uhr gelaufen. War mir unangenehm. Jetzt, wie hat man insgesamt getimt oder was? Man ist im Vorfeld, hat man trainiert und hat dann auch eine Erwartungshaltung oder eine Zielzeit, sagen wir, sich von einem Lauf insgesamt gegeben. Und gerade bei den langen Läufen, jetzt sag ich mal früher 25 oder Marathon, gab es immer Zwischenzeiten. Entweder stand ein Trainer dort, der dort eine Zwischenzeit gesagt hat, oder hast dort jemand gefragt. Also es gab ja immer dann auch Familienangehörige, die andere betreut haben. Du hast eigentlich dann auch alle 5 Kilometer, wenn die Zwischenzeiten, das war eigentlich relativ gängig, 5 Kilometer Zeiten gab es eigentlich nicht, dort eine Zwischenzeit gehabt und du wusstest ungefähr, was du dann vor einem 5-Kilometer-Schnitt laufen willst. Wie liegst du in der Zeit? Bist du gut oder schlecht dabei? Und dann für mich selber gab es früher auch immer so eine Regel, auch im Training, Befinden ist Gradmesser der Belastung. Und später hat man ja dann versucht, über die Herzfrequenzen zu steuern und so weiter. Ich habe eigentlich immer die Herzfrequenzen, wenn man sie später aufzeichnen konnte, in der Auswertung genommen. Wusste, ich bin heute die Tausender mit der Durchschnittsherzfrequenz gelaufen und so weiter. Bin aber eigentlich ansonsten immer das Tempo gelaufen, wie gesagt, mit Zwischenzeiten über 200 Meter oder 5 Kilometer, je nachdem, was man für eine Strecke hatte. Und wie gesagt, Befinden, Gradmesser der Belastung. Und vielleicht mit diesem Befinden, Gradmesser der Belastung, nochmal zurück auf den 83er Marathon in Karl-Marx-Stadt. Das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, was man auch irgendwann mal als Sportler hatte. Ich habe auch ganz bewusst, wie gesagt, dann von der Hindernis weg in Richtung Marathon mich auf einen Marathon vorbereitet. Bin in der Halle fantastisch gelaufen, bin damals die 3000 Meter unter 8 Minuten 7,51 gelaufen. Wusste also, ich habe auch die entsprechende Geschwindigkeit, habe die Umfänge, die ich gedacht habe, sollte man absolvieren und bin davon ausgegangen, dass ich in einer sehr guten Form bin. Und die Karl-Marx-Stadter wollten wahrscheinlich an andere Erfolge oder an die früheren Erfolge der Karl-Marx-Stadter Marathonläufer anknüpfen mit meiner Person und hatten dann dort eine Zielzeit mir als Orientierung gegeben von 2:12:30 oder 2:13. So, das war die Orientierung, die mir damals mein Trainer mit vorgegeben hat. Und wenn ich mich heute daran erinnere, Jörg Peter hat damals gewonnen mit 2:15 Zeit. Und bin dann dort gelaufen und wie gesagt, alle 5 Kilometer kamen die Zwischenzeiten, die man genannt hat. Wir waren eine kleinere Spitzengruppe, 5 bis 10 Läufer. Ich war immer in der Spitzengruppe gewesen, habe aber alle 5 Kilometer eine Minuszeit gekriegt zu der Zielzeit, die ich insgesamt haben sollte, die immer größer wurde, je länger die Strecke wurde. Und dann fängst du an zu grübeln, was ist denn hier und immer Minus und so weiter, wurdest du ein bisschen negativ eingestellt. Und wie das eben beim Marathon ist, ab Kilometer 30 wird es schwer, dann muss man beißen, Kilometer 35 immer nochmal, so wie das eigentlich auch jeder Marathonläufer insgesamt erlebt, wurde es schwieriger und die Minuszeiten wurden größer und dann bin ich irgendwann psychisch dort zusammengeklappt und bin mit einer Kurzschlussreaktion ausgestiegen. Und die Europacup hat stattgefunden, dann ohne Heiko Schinkitz und so. Also das war für mich ein deprimierendes Erlebnis und hat auch längere Zeit gedauert, ehe ich dann wieder in Marathon gelaufen bin. Und den nächsten Marathonlauf bin ich auch nochmal in Karl-Marx-Stadt, weil ich unbedingt in meiner Heimatstadt nochmal laufen wollte. Das war dann 1986 gewesen. Ich dann nicht mehr unter Förderbedingungen, sondern ich muss auch Edelamateur dort mitgelaufen. Bin damals eine 2:26 gelaufen, auch für jeden Marathonläufer eine ordentliche Zeit. Das passte auch so in das, was ich trainiert hatte. Habe mich gefreut, dass ich unter die besten 10 gekommen bin, 10. geworden, weil in Karl-Marx-Stadt immer die ersten 10 zur Siegerehrung durften, also dort nochmal mit öffentlich geehrt worden sind. Und somit habe ich dann am Ende auch wieder meinen Frieden geschlossen mit der Karl-Marx-Stadter Marathonstrecke.
Wie war denn das überhaupt als Karl-Marx-Stadter? Also wurdest du dann gefeiert? Gab es Moderationen, die dich besonders hervorgehoben haben? Oder also allgemein die Karl-Marx-Stadter Läufer? Oder gab es so eine Rivalität eigentlich zwischen den Marathonläufern der DDR jetzt?
Also eine Konkurrenz gab es schon. Und wie gesagt, so wie wir das bei uns damals in Karl-Marx-Stadt, Konkurrenz zwischen Dynamo, Lok, der Post und so, was so die Laufgruppen waren und so, da hat man schon als Kind Konkurrenz. Und so gab es ja auch verschiedene Sportclubs, sag mal, zu DDR-Zeiten. Wie gesagt, weil die Chemie Halle war so ein Superclub, Einheit Dresden war gut, Karl-Marx-Stadt dann in den 70er Jahren nicht mehr ganz so. Der SC Magdeburg hatte dort Marathonläufe und da gab es natürlich auch eine Konkurrenz. Auch wenn man im Vorfeld in Trainingslager viel miteinander auch trainiert hat, also dann auch die Marathonläufer zusammengenommen worden sind. Und in Karl-Marx-Stadt beim Zieldurchlauf am Ascuta-Stadion, was man dann auch immer achtmal hatte, wurde immer angekündigt, das ist der und der, also da gab es auch Stadionsprecher oder dort, und dort ist man auch nochmal aufgeputscht worden. Und natürlich, wenn dann Chemnitzer oder damals Karl-Marx-Städter Lokalmatador kam, ist das auch entsprechend gewürdigt worden und hat immer noch mal den Schub gegeben und gesagt, na, die nächsten 5 Kilometer, wo du wieder in den Stadtpark musst. Und dort waren aber dann auch, als sie wussten, dass ich in Karl-Marx-Stadt renne, auch bekannte Freunde und so weiter und so fort. Also die Heimatmosphäre habe ich schon genossen.
Du hast gesagt, in den 70er, 80er Jahren war die Karl-Marx-Städter Läuferschaft nicht mehr so stark wie noch davor. Hat auch der Marathon dann an Ansehen verloren dadurch oder blieb der beständig ein wichtiger Lauf?
Nee, also der Marathon in Karl-Marx-Stadt war eigentlich schon immer das Marathon-Ereignis, sage ich mal, für mich und CDDR-Zeiten gewesen. Einmal, weil die Strecke schnell war, auch wenn es da andere Offen sind, auch schon mal mit der 2:12, sagen wir 1968 oder 1980, da war die in der Olympia-Quali 2:11. Das sind damals international absolute Top-Zeiten im Marathon gewesen.
Er war ja nicht nur alleine mit 2:11, sondern auch, mir fallen jetzt wieder die Namen nicht ein, du weißt sie, sind ja noch heute in den Top 30 der ewigen Bestenliste. Also dieser 3. Mai 1980 muss ein wahnsinnig schnelles Rennen gewesen sein insgesamt. Also die müssen sich da ganz schön in der Gruppe gebettelt haben.
Ja, das waren ja auch nicht nur die DDR-Läufer, das war eine starke internationale Konferenz. Zwar dort Löbisch Dahl in Norwegen oder Dänen, also in Skandinavien, habe ich vorhin gesagt, die auch stark waren. Dann noch Finne, Joachim Truppel war damals mit einer der Stärksten vom SC Motor Jena Marathonläufer. Jürgen Eberding, Magdeburger, sind also die Szenen, die dann auch alle 2:12er, 2:13er Zeiten gelaufen sind. Also das war schon gut. Und die Strecke, wie gesagt, in Karl-Marx-Stadt ist dann, obwohl die Karl-Marx-Stadter Marathonläufer dann nicht mehr so stark gewesen sind, hatten trotzdem gute Läufer. Wenn ich mich an Frank Baumgartl erinnere, der 76 noch Dritter bei den Olympischen Spielen über die Hindernisse trotz Sturz geworden ist und so. Also wir hatten auch immer keine Riesengruppe mehr, aber punktuell gute Langstreckler bei uns in Karl-Marx-Stadt gehabt. Und trotzdem war die Strecke, die Marathonstrecke, wie gesagt, 76 war die Olympia-Quali in Karl-Marx-Stadt. Es gab 79 nochmal einen Marathon-Länderkampf in Karl-Marx-Stadt mit Großbritannien, Polen, Sowjetunion, DDR. Also richtige Highlights, die dann bei uns stattgefunden haben. In den 80er Jahren ging es dann ein kleines bisschen zurück, obwohl dann mit Michael Heilmann und so auch noch die Top-Marathonläufer, die wir in der DDR hatten, hier in Karl-Marx-Stadt gewonnen haben.
Gab es denn die eine? Also heutzutage würde man sagen, Berlin-Marathon ist die eine Veranstaltung in Deutschland, vielleicht auch in Europa, wo alle hinschauen. Könnte man jetzt diskutieren, ob London oder. Gab es das in der DDR auch? Und wenn ja, war es Karl-Marx-Stadt?
Also wenn man es national betrachtet, war es für mich eigentlich Karl-Marx-Stadt gewesen. Natürlich gab es dann immer auch an den verschiedensten Orten ausgetragen die DDR-Meisterschaften, auf die sich natürlich dann auch die Clubleute, die unter Förderbedingungen trainiert haben, die sich über bestimmte Sachen qualifizieren mussten für internationale Wettkämpfe, natürlich auch darauf konzentriert haben. Und es gab dann immer, das ist der Qualifikationslauf dort und dort. Also gab es auch verschiedene jährlich, gesagt, vielleicht immer an anderen Orten stattgefunden, aber die Kontinuität für einen Marathon war in der DDR Karl-Marx-Stadt gewesen. Und für uns jetzt, sagen wir, im Osten war noch ein richtiges Highlight der Friedensmarathon in Košice. Also das war international auch der Lauf, wo ich sehr gerne, also wenn man dann gesagt hat, also Košice muss man mal garant sein, wo man gehofft hat, sich mal für das Team zu qualifizieren, die in Košice laufen können. Also das waren so die Marathonläufe, die mir bekannt sind. Nein, Košice kenne ich nur vom Hörensagen.
Okay. Wie viel Zeit fehlt da? Also wie... Aber es war ja nicht Zeit eigentlich, sondern man musste halt zu den besten drei gehören, oder?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie das gewesen ist. Da gab es dann immer auch Abstimmungen zwischen damals Verbandstrainer und so weiter, die gesagt haben, die schicken wir nach Košice und so weiter. Da gab es nicht so das richtige Ausscheidungsrennen für die Cup-Wettbewerbe schon, weil dann auch eine richtige Qualifikation stattgefunden hat und dann Nominierungskriterien, wer dort laufen kann. Aber wie gesagt, in Košice, sie haben dann immer eine gute Delegation dorthin gefahren. Und wie gesagt, für mich war das eigentlich nur 83, 84, zwei Jahre, wo ich unter Förderbedingungen mal in Erwägung gezogen wurde für solche Sachen. Als Breitensportler war das dann nicht mehr das Thema.
Der Waldemar sagte, dass nach seinem ersten Olympiasieg so ein gewisser Laufboom in der DDR begonnen hat. Hat man das gemerkt? Also wurde auf einmal mehr gejoggt? Also, oder wie hieß es? Also, was ich mich frage, heutzutage ist es völlig normal, dass da jemand läuft. Wurde früher, ist man laufen gegangen mal so? Oder wart ihr da, wenn ihr trainiert habt, in der Natur Exoten?
Ja, also wie gesagt, alleine bei uns in Karl-Marx-Stadt gab es also verschiedene Vereine, die auch Läufer hatten. Also da gab
es war immer organisierter Sport.
Es war organisierter Sport. Also dass jetzt einfach mal ein Lauftreff, wo man einfach mal für sich gelaufen ist, das war gab es eher nicht, muss ich sagen. Es gab dann später mal so ein bisschen organisierte Meilenbewegung, Trimm dich Meile, wo man versucht hat, die Leute ein bisschen in Bewegung zu bringen. Guter Versuch, sage ich jetzt mal insgesamt. Aber ansonsten, Laufboom, natürlich mit einem Olympiasieger, ne? Mit so einem Vorbild jetzt auch mal im eigenen Land. Wobei man auch, wenn man die Jahre zurückgibt, sagen wir, Eckhard Lesse war Vize-Europameister im Marathon, Jürgen Haase Vize-Europameister über 10.000 Meter. Also wir hatten auch immer international starke Leute, die auch Leute motiviert haben zu laufen. Aber ein Olympiasieger in der Königsdisziplin Marathon ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schub, wo man dann auch gesagt hat, ja, es wird jetzt breiter, auch in den Vereinen, wo man dann eben merkt, ist mehr Jungs am Laufen interessiert, vielleicht auch mit einer anderen Ernsthaftigkeit dabei. Ne? Also das ist einfach so und ich freue mich auch darüber, dass also solche Vorbilder auch die Leute motivieren können. Ne?
Wir reden jetzt die ganze Zeit über die Männer. Wie war es eigentlich bei den Frauen? Also durften die von Anfang an mitlaufen? Ich weiß gar nicht, wann das erst, das ist historisch, weiß ich es gar nicht gerade, wann waren der erste olympische Marathon der Frauen?
Das kann war ich
später, ne?
Nicht so richtig sagen.
Weil wenn man sich überlegt, es gibt diese, ich glaube, war es Boston, wo eine Frau heimlich gestartet ist, weil man, dann werden die ja nicht zu der Zeit schon, also es muss ja relativ spät erst erlaubt worden sein, Frauen Marathon laufen zu lassen. Kannst du dich erinnern, dass es in Karl-Marx-Stadt Frauenwettbewerbe gab?
Ja, die gab es, ich weiß es gar nicht, ob 1980 oder so, also um die Zeit reden wir vielleicht, 80, 81, das erste Mal die Frauen mitgelaufen. Keine zwei Hände, sage ich jetzt mal, da hat eine Ungarin gewonnen. Und dann eigentlich so die Marathon-Pionierin in der DDR war Katrin Dörre gewesen. Der Heinrich, der dann auch international Medaillen gewonnen hat. Und die Katrin ist, glaube ich, 83 das erste Mal in Karl-Marx-Stadt gerannt oder 82. Also das war diejenige, die dann auch wirklich leistungssportlich Top-Resultate erzielt hat und auch in Karl-Marx-Stadt gelaufen ist.
Schön. Also natürlich, jetzt versuchen wir hier die Geschichte des Marathons in Karl-Marx-Stadt Chemnitz. Aber natürlich ist es ja auch eigentlich eine Geschichte der Gleichberechtigung. Ab wann durften Frauen denn überhaupt starten? Du hast dann Mitte der 80er Jahre aufgehört mit Leistungssport. Oder du wurdest aufgehört, wie man so schön sagen würde. Erzähl das nochmal.
Ja, also für mich war es wirklich ein Glück gewesen, dass ich nach meinem Studium nochmal unter Förderbedingungen in Karl-Marx-Stadt trainieren konnte, beim Sportclub einsteigen. Habe die 4 Jahre Leistungssport auch insgesamt genossen. Ralf hatte dann Verletzungsprobleme, also weshalb ich damals zum SC Karl-Marx-Stadt gekommen bin, hatten immer noch auch im Nachwuchsbereich eine sehr gute Laufgruppe gehabt. Und 1984 brauchten wir in Karl-Marx-Stadt auch einen Trainer im Nachwuchs, im Laufbereich. Da bin ich gefragt worden, ob ich das machen würde. Und es war eigentlich immer mein Berufswunsch als Trainer arbeiten zu können. Deswegen habe ich damals dann auch ein Sportlehrerstudium insgesamt gemacht. Nicht an der DHFK, sondern im pädagogischen Bereich. Und als ich dann die Chance erhalten hatte, auch als Trainer arbeiten zu können, habe ich dort zugesagt. Und mit dieser Zusage war eigentlich auch gesagt, Heiko, deine leistungssportliche Laufbahn endet hier. Ich habe damals auch ein bisschen geliebäugelt mit einem eventuellen Clubwechsel woanders hin. Aber da ist mir dann auch von den anderen Trainern signalisiert worden, nein, mit dir hat man was anderes vor. Und da war dann meine leistungssportliche Laufbahn beendet.
Wenn man jetzt in die Ergebnislisten guckt, zu dieser Zeit, glaube ich, auch, ist ja auch, kommt ja auch häufig der Rennsteiglauf dran vor. Also waren das dann Veranstaltungen, wo man außerhalb der Elite trotzdem noch Wettkämpfe machen konnte?
Also es gab, ich habe vorhin gesagt, diesen DVFL-Straßenlaufcup. Also es gab über das ganze Land verteilt Straßengeländeläufe, sagen wir so 5-10-Lauf in Schwerin. Das war so ein Landschaftslauf, den wir gerne mal mitgemacht haben. Es gab im Harzlauf oder Brockenlauf im Harz. Und so. Also es gab an allen Ecken und Enden also auch sehr interessante und schöne Laufveranstaltungen. Ich habe vorhin gesagt, Cross bin ich sehr gerne gelaufen, also auch verschiedene Cross-Veranstaltungen. Und dann hat es sich aber in den 80er Jahren der Kultlauf, sag ich mal, in der DDR herausgebildet, der Rennsteiglauf. Und so wie ich gesagt habe, dass jeder Langstreckler gerne mal einen Marathon laufen will, gehört es eigentlich von einem Langstreckler in der DDR dazu, dass man mal den Rennsteiglauf gelaufen ist. Und so war das dann auch bei mir. Ich habe parallel zu meinem Trainerberuf trotzdem noch leistungsorientiert, muss ich mal sagen, im Breitensport trainiert. Und wie gesagt, Marathonzeit, die ich dann 86 gelaufen bin und bin dann, ich glaube, 87 oder 88 das erste Mal den Rennsteig gelaufen, den Rennsteig-Marathon. Es gab ja den Supermarathon, würde man heute sagen. Früher gab es die lange und die kurze Strecke. Die lange, die war eben ein bisschen variiert zwischen 72 und 79 Kilometer. Und die kurze war so eine gute Marathonstrecke, so etwa um die 45, der kurze Rennsteiglauf. Und dann bin ich dann 88 oder 89, wo kommt dann mit der Wendezeit immer so ein bisschen durcheinander, bin ich das erste Mal am Rennsteig gelaufen und war eigentlich fasziniert. Das ging schon mit der Anreise los. Da wurden Fahrgemeinschaften gebildet, wo wir dann als Verein dort mit 10 Mann gestartet sind, wo es Anreise zum Rennsteig ging am Wettkampftag, ab Saalfeld in der Kolonne gefahren, wo man nach Neuhaus wollte und so weiter. Und dann habe ich das erste Mal ein Starterfeld mit mehreren tausend Startern gesehen. Wenn man zu spät kam, hinten drin hattest du eigentlich gar keine Chance mehr. Da hat man dann versucht, sich vorne ein bisschen von der Seite noch mit rein zu drängeln, wenn man mit bestimmten Ambitionen dorthin gegangen ist. Und der Rennsteiglauf hat mich vom ersten Eindruck, als ich Neuhaus das erste Mal gesehen habe, fasziniert. Und dann kam hinzu, bei meinem ersten Rennsteiglauf bin ich damals hinter Goldi Zweiter geworden im Marathon. Also das war einfach fantastisch. Auch der Zieleinlauf in Schmiedefeld und das ganze Erlebnis. Also das ist,
ich weiß, dass du es nicht sagen würdest, aber du hältst immer noch den Rekord im Halbmarathon beim Rennsteiglauf, richtig?
Ja, also für mich ist der Rennsteiglauf, wenn man das mal so als Lauf anschauen kann, mit zwei Besonderheiten verbunden. Also nachdem ich 1988 gewonnen hatte, habe ich mich natürlich gleich wieder angemeldet für 1989 für den Marathon. Und damals war man zu DDR-Zeiten auch sehr konsequent. Es musste jeder
ganz gut. Man konnte sich ganz normal, also jeder konnte sich dort anmelden.
Jeder konnte sich dort anmelden, deswegen auch diese großen Teilnehmerfelder.
Was ja beim Karl-Marx-Stadt-Marathon aber bis zum Schluss nicht möglich war. Oder konnte man das auch?
Oh ja, das konnte man auch.
Auch schon von Anfang an?
Ich glaube von Anfang an, es war das eine Kombination zwischen internationalem Leistungssport, die dann besonders hervorgehoben worden sind, und auch Breitensportlern. Okay. Also das hat es aus meiner Sicht in Karl-Marx-Stadt, sonst wären wir gar nicht auch auf die große Starterzahl, wenn ich sage 100 oder 150, das war ja damals schon ein ordentliches Starterfeld. Beim Rennsteig jetzt natürlich ganz andere Dimensionen. Und beim Rennsteiglauf wurde immer Wert drauf gelegt, auch im Interesse der Gesundheit der Läufer, dass jeder einen medizinischen Check abgeben musste. Und 1989 verschlammt oder wie gesagt nicht hingeschickt, hatte ich diesen medizinischen Test dort nicht abgegeben. Und 3 Wochen vor dem Rennsteiglauf wurde mir mitgeteilt, du kannst nicht starten, du hast keinen Medizincheck abgegeben. Und meine Frau dann sich dort nochmal an die Veranstalter gewandt und so weiter. Und so, da war nicht knallhart, da warst du raus, wie jetzt bei einem großen Marathonlauf, wenn du in der falschen Startgröße stehst, wirst du raus und dann Startnummer fort und dann hat sich das erledigt. Da war ich raus und gesagt, ja, Familienvater, 2 Kinder hier und alles gemacht und so. Und es wäre doch schön, wenn er laufen konnte. Und da hatte mir man dann, hat der Mann mir zugesagt, ja, er kann mitlaufen, aber ohne diese Chipkarte, die man dann immer brauchte, wo man dann bei allen Zwischenstationen dort durchkam. Und die Veranstalter hatten sich wahrscheinlich nicht so richtig damit beschäftigt, dass ich im vergangenen Jahr 2. geworden bin und so und bin dann eigentlich außer Konkurrenz. Ja, 1989 den Rennsteiglauf mitgelaufen und habe den Marathonlauf außer Konkurrenz dort gewonnen gehabt. Und da war der Veranstalter schon im Nachhinein ein bisschen sauer und hat mir das auch als sportlich unfair auslegen wollen. Die Freie Junge Welt hatte damals ein schönes Ding auch unerkannte Sieger werden hier gefeiert, weil dann immer so eine Hymne im Ziel kam und so weiter. Also ich bin dann 1989, habe ich den Marathon gewonnen, übertrieben gesagt, außer Konkurrenz, für mich auch ein ganz besonderes Ereignis und Erlebnis. Und was mir immer noch Erinnerung ist und wo mir dann ein bisschen Gänsehaut über den Rücken kommt, Ergebnisliste und so weiter, nichts von Schinkels und so weiter und so fort. Und dann gab es immer so ein Ergebnisheft, wo alles ist. Und dann war eine Seite, war ein großes Bild von mir drin. Und da war ich dann als Läufer auch gerührt, wie man das als Veranstalter dann dort auch so auf die Reihe gekriegt hatte.
Und look, wirklich nett.
Oh ja, das
hätten sie ja nicht machen müssen. Eigentlich
hast du ja gegen die ich habe die Zeit immer hin und so und dann nein, eigentlich nicht geregelt. Man hat mir das ja zugestanden, aber wie gesagt, dann eben nicht offiziell bist als erster ins Ziel gekommen. Das war eben damals auch so ein bisschen eine Rennsteiglauf-Episode. Und für mich war es wirklich auch ein ganz besonderer Lauf und ich konnte eben auch diese Atmosphäre, die ich unbedingt auch wieder haben wollte. Und vielleicht zu dem letzten, weil du nach dem Halbmarathon gefragt hast, das war der letzte Rennsteiglauf, den ich gelaufen bin. Bis dahin bin ich immer den Marathon gelaufen und wahrscheinlich auch mit anderen Wettkampfplänen über die Saison bin ich den Halbmarathon gelaufen. Und das war auch das erste Mal, wo man Kenianer eingeladen hatte und so weiter. Und war dann im Ziel auch der Veranstalter Dennis ein bisschen sauer, weil ich gesagt, wieso rennst du hier einen Halbmarathon? Weil ich von einem Halbmarathon gemeldet habe und so weiter. Und die Kenianer den Platz 2 und 3 belegt hatten, da waren wir nicht ganz so begeistert.
Ach, du hast gewonnen?
Ich hatte gewonnen.
Logisch, du hast ja einen Rekord.
Oh, ich bin den Rekord und dann kamen die Kenianer und ja. Aber für mich auch ein schönes Ding gewesen, den Halbmarathon und dass der Streckenrekord mit 2 Stunden 6 heute noch steht, das macht ihn natürlich auch stolz, wenn man eine weiß, Stunde die sechs. Nächsten Jahr 1 Stunde 6, ja, genau.
Nur damit die Hörer auch mal wissen, deine Marathon-Bestzeit?
2 Stunden 15, 2:15:18.
Allerdings im Alter von?
Ja, 39 Jahren.
Das heißt, theoretisch, wenn man sich jetzt überlegt, was mit den bestmöglichen Bedingungen vielleicht, mit einem super Tag in deiner Jugend, in Anführungsstrichen, möglich gewesen wäre, ist ja schon verrückt. Weißt du, heutzutage mit den neuen Schuhen laufen relativ viele diese Zeit, weißt du im Vergleich in der ewigen Bestenliste, wo du da ungefähr bist?
Also ich habe jetzt nochmal geguckt, die sächsische Bestenliste, und da stehe ich glaube auf Platz 5 oder 6. Also immerhin Jörg Beter, der ja lange Zeit den deutschen Rekord gehalten hat im Marathon und so weiter, alles bekannte Namen, Carsten Eisch, die da vor mir stehen und ja. Und was mich besonders stolz macht, in der sächsischen Marathon-Bestenliste, die ich mir nochmal angeguckt habe, Jürgen Hase, Vize-Europameister über 10.000 Meter, ist hier in Karl-Marx-Stadt mal 2:17 gelaufen. Also da stehe ich in der Bestenliste mit meinen 2:15 vor Jürgen Hase. Das macht mich natürlich schon in einer gewissen Weise stolz.
Bevor ich nochmal auf die Wendezeit jetzt komme, also was war für dich das prägendste Erlebnis an diesem Karl-Marx-Stadt-Marathon, also für dich persönlich?
Also für mich wirklich, das war auch, wo ich als Kind das erste Mal so einen Marathonlauf insgesamt erlebt habe. Ich habe es vorhin gesagt, ich war fasziniert, mit welcher Geschwindigkeit man dort dann über 2 Stunden gelaufen ist. Und der Zieleinlauf von Bild Elkkorks damals mit europäischer Bestzeit so und die Massen, wie ich gesagt, Friedensfahrtatmosphäre hintereinander gestanden dort auf der engen Straße, das ist das, woran ich mich erinnere, dann vielleicht war es auch der erste Eindruck, der ihn dann so begeistert. Ja.
Und hattest du jemals dann auch so einen Zieleinlauf in deiner Karriere? Man könnte jetzt ja sagen, als Küchenpsychologe, du hast sozusagen das Bild
als kleiner Junge eingepflanzt bekommen und hast dann versucht, das zu realisieren?
Also wo ich mich so mit am nachhaltigsten dran erinnern kann, das sind die Senioren-Europameisterschaften gewesen über 10.000 Meter. Cesenatico 1977 und 10.000 Meter. Und das war ein knallhartes Rennen. Wir sind damals in der 40 unter 30 Minuten gerannt auf der Bahn, die 10.000 Meter. Und waren am Ende drei Läufer vorne, Spanier, Engländer und ich. Und der Spanier war auch so ein bisschen der Favorit mit. Und als es dann so 500 Meter vor Ziel, das war für mich immer so ein bisschen eine Taktik, keinen so kurzen, sondern einen längeren Sport, 500 Meter vor Ziel dort angezogen habe, dann der Engländer relativ schnell auch weg gewesen ist und wir, nachdem ich 400 Meter wirklich auf Anschlag gerannt bin, war der Spanier immer noch mit mir zusammen und wir sind dann fast Brust an Brust auf der Zielgerade und am Ende habe ich knapp vor ihm gewonnen und da war das Stadion abends noch voll und auf der Zielgerade die Massen gedopt und so ein Finish, wusste nie einer so richtig, wie man dort rankommt und diese Atmosphäre so ein bisschen im Dunkel mit Flutlicht und die Massen gekrölt und so weiter, das ist das, woran ich mich, für mich der Gänsehautmoment beim Zieleinlauf. Und natürlich die Zieleinläufe bei den großen Marathonläufen in New York, wo es dann am Central Park so leicht nach oben geht, oder in Boston, da bin ich zum 100. Marathon gelaufen, wo du dann 35 Kilometer lang angebrüllt worden bist von allen Seiten und dann kommst du in das Ziel und siehst, das sind schon auch ja, Momente, die man nicht vergisst.
Und also vielleicht mal, wie ich dich kennengelernt habe, da kanntest du mich noch nicht, war ja, du warst in Chemnitz in den 90er Jahren Mr. Laufsport. Also alles, wenn man über Laufen geredet hat, hat man über Heiko geredet. War das vor der Wende auch schon so? Also warst du, wir haben später gesagt, eine regionale Sportpersönlichkeit?
Nee, eigentlich nicht, weil auch, wie gesagt, die Laufbewegung damals noch nicht so die Rolle gespielt hat. Mit der Wende wurde dann auch, die kamen die Volksläufe dazu, die Cityläufe und so weiter und so fort. Und dann, für mich war auch die 90er Jahre so ein bisschen mit der Straßenbahn, Straßenlaufboom in Deutschland. Und ich gehörte damals mit zu den Besten, sagen wir so, deutschlandweit. Und das hat natürlich dann auch entsprechend, ja, sich ausgewirkt und hinzu kam, also das muss ich wirklich sagen, wir hatten dann bei uns in der SG Adelsberg eine fantastische Laufgruppe gehabt und auch viele jetzt Studenten, die kamen, gefragt, ob sie sich bei uns mit anschließen können und so weiter, sind nicht umsonst 1996 deutscher Marathonmeister in der Mannschaft geworden als SG Adelsberg. Und mit einer 227 hat er sich bei uns nicht mehr für die Mannschaft qualifiziert gehabt. Und auch die Jungs, die haben dadurch dann wir als SG Adelsberg mit Heiko Schinkitz vielleicht an der Spitze schon eine Rolle gespielt. Und das war eigentlich das, was es damals so ausgemacht hat. Also ich und unsere Laufgruppe. Also ich nehme mich da nicht gerne alleine, weil gerade die zig Stunden, die man gemeinsam im Wald verbracht hat, beim Training und so weiter, also das war fantastisch.
Also der Berlin-Marathon 1990 gewesen sein. 89 war noch nicht das Brandenburger Tor offen. Ist ja für die sozusagen auch der Wendepunkt gewesen. Also bis dahin war man zwar auch schon fünfstellig, was auch schon sehr, sehr groß war, aber der 1990er Marathon mit dem Durchlaufen des Brandenburger Tors, ich glaube 25.000 das erste Mal, riesig, ging dann zwar in den 90ern nochmal runter, aber im Endeffekt sagen die selber, das war sozusagen der große Durchbruch für den Erfolg jetzt. Der letzte Karl-Marx-Stadt-Marathon war 1989, wenn ich es richtig sehe. Also er fand ja immer Mai statt, ja. April, Mai. Gab es den im April, Mai 90 nochmal oder war das sofort alles weg?
Nee, kann ich mir schlecht vorstellen. Das war das Jahr 1990, da ist relativ viel zusammengebrochen. Gerade auch im sportlichen Bereich. Ich glaube 1990, ich glaube 89, das passt, wenn dann vielleicht 1990 noch in einer ganz abgespeckten Form war. Das
es gab aber dann den Stadtparklauf 1990 oder wie ging es dann weiter mit dieser? Also hatte, anders gefragt, hatte der Karl-Marx-Stadt-Marathon eine direkte Nachfolge oder war da ein Cut und ihr habt einfach gesagt, wir wollen wieder was haben?
Also jetzt haben wir das Jahr 1990, das war wirklich ein bisschen ungewöhnlich weggenommen. Ab 1991 gab es dann in Chemnitz dann inzwischen den Citylauf. Und man wollte eigentlich, sind auch die Organisatoren des Stadtparkmarathons zum Teil mit gewesen, die sich dann dort mit eingebracht haben und auch gesagt, wir wollen, dass auch in Karl-Marx-Stadt die Laufbewegung oder das insgesamt weitergeht und eigentlich versucht auch relativ nahtlos eine national bedeutsame, sagen wir, Veranstaltung zu machen, sind in die Innenstadt gegangen, hatten dort eine auch gute Halbmarathonstrecke gehabt. Also das ist nicht mit Marathon, aber dann eben mit Halbmarathon und auch so wie der Trend in den 90er Jahren war. Also das ging dann wirklich hin mit diesen Cityläufen, die dann insgesamt das waren. Und das wollte man auch unbedingt in Karl-Marx-Stadt anbieten und hat es dann mit dem Citylauf gemacht und hatten auch den großen Höhepunkt bei uns in Chemnitz dann gehabt. 1993 haben die ersten deutschen Leichtathletikmeisterschaften, die es in 9 Bundesländern gab, war in Chemnitz die deutschen Halbmarathonmeisterschaften 93 gewesen.
Also war das Zufall oder hatte man sich da extrem beworben?
Nee, man hatte sich ganz bewusst auch beworben, wohl wissend über das organisatorische Know-how, was wir in Sachsen hatten, auch bei uns in Chemnitz, Karl-Marx-Stadt. Und ja, das ist natürlich dann auch über den Leichtathletik, über den Sächsischen, über den Deutschen, also insgesamt kommuniziert worden. Und man hat uns damals den Chemnitzern zugetraut, ja, die können so eine deutsche Meisterschaft machen und haben dann in der Chemnitzer Innenstadt damals noch mit dem DDR-Flair, muss man sagen, inzwischen hat sich da ja sehr viel verändert, dort die deutschen Meisterschaften 93 ausgerichtet.
Wo war da Start und Ziel?
Start und Ziel, also Ziel war auf der Brückenstraße am Karl-Marx-Monument, der Start war auf der Straße der Nation.
Okay. Also, na, also, ein bisschen, ja, also wir laufen noch da jetzt lang beim Kulturhauptstadtmarathon, aber nicht mehr. Start und Ziel ist jetzt Neumarkt, also Neumarkt, direkt vorm, ja, Rathaus. Jetzt weiß ich nicht, ich habe dich auch immer mit dem internationalen Citylauf in Verbindung gebracht, den ICC. Ja. Ist das das Gleiche gewesen, der Citylauf und der internationale Citylauf, oder waren das zwei unterschiedliche Veranstaltungen?
Nee, das waren leider zwei unterschiedliche Veranstaltungen. Als dann in der Chemnitzer Innenstadt gebaut worden ist, also da war dort nichts mehr mit Durchlaufen und so weiter, da war das mehrere Jahre eine große Baustelle gehabt. Da sind die Organisatoren, die damals den Chemnitzer Citylauf gemacht hatten, dann weg gewesen. Also es gab es in der Innenstadt nicht mehr und damit war auch diese große national, wir hatten auch aus der Partnerschaft, also überall auch wirklich gut besucht, auch internationale Starter gehabt. Ich glaube, mal Belgier ist mal Zweiter geworden und so weiter. Also es war.
Groß war das Starterfeld allgemein?
Da müsste ich nochmal in die Ergebnislisten gucken. Also wir hatten damals, das fand ich auch schon schön, so ein bisschen ein Maskottchen der Marathonie. Das war der Rote Turm als Marathonläufer, den es für den ersten Chemnitzer, also für die Läufe gegeben hat. Und ich sag mal so 500 okay, bis 1000. Also es waren also für damalige Verhältnisse wirklich sehr gute, hochklassische und auch zahlenmäßig wirklich richtig gute Teilnehmerfelder in der Innenstadt gewesen. Und wie gesagt, dann war das zusammengebrochen. Und wir haben aber versucht, als Chemnitzer das auch aufrecht zu erhalten. Wir waren auch damals als SG Adelsberg so ein bisschen mit Co-Organisatoren, weil man auch ein bisschen im Verein an der Seite brauchte.
Citylauf.
So ein Citylauf, ja.
Also vielleicht, wer waren denn die Organisatoren? Kennt man die? Also es war scheinbar kein Verein, wenn ihr als SG Adelsberg euch...
Nee, das waren, ich sage jetzt mal, der Sächsische Leichtathletikverband, Hannes Büchner, dann, ich glaube, Name ist immer nicht so meine Stärke. Also da gab es ein richtig gutes Organisationsteam, das sowohl wirtschaftlich, musste man ja damals, das war ja für uns auch zu DDR-Zeiten anders, dann das sichern. Und man musste eben auch das organisatorische Know-how haben. Und da hatte sich schon eine Gruppe auch um den SC Karl-Marx-Stadt, war ganz am Anfang hier, Peter Dackhofer, der Geschäftsführer, hatte sich dieses Team entwickelt. Ich war damals mehr oder weniger auch der Konsument als Läufer gewesen.
Du warst ja auch noch mitten in deiner, ja, stärksten Zeit, mehr oder weniger.
Nee, wir sind auch dann Halbmarathon, ich sag mal 1,05, 1,06, also Top-Halbmarathon-Zeiten hier in kam er schon an. Und wie gesagt, dann war Ruhe, da gab es aus meiner Sicht ein Jahr Ruhe. Und dann haben wir versucht, auch als Läufer, nicht nur den Chemnitzer Lauf gehabt, also versucht mal die Veranstaltung, die bei uns gab, ein bisschen in den Cup, das war damals auch so ein Trend, so ein bisschen Cup-Veranstaltungen zu machen, sondern sind dann auch wieder zurückgegangen in den Stadtpark und haben den Stadtpark reaktiviert auf der bekannten Marathonrunde, haben bloß den Zieleinlauf, wenn wir dann nicht mehr über den Südring hin drüber kommen, war die Runde ein bisschen kleiner gelesen auf eine Parallelstraße. Kaufartei war dann bei uns damals immer Start und Ziel und haben so traditionell mit 5 Kilometer, 10 Kilometer Halbmarathon dann im Stadtpark wieder aufleben lassen, bis dann wir wieder in die Innenstadt gehen konnten. Das war auch gut abgestimmt damals mit der Stadt Chemnitz und so weiter, die als die neue Innenstadt stand, auch diese sportlich beleben wollte, wo wir dann um die Jahrtausendwende den ICC ins Leben gerufen haben.
Ach, so spät wurde der erst. Also dazwischen hieß es wieder Stadtparklauf?
Ja.
Nicht mehr Stadtparkmarathon, aber Stadtparklauf?
Ja.
Und dann ICC. Ah, okay. Also Kaufartei wird auch jetzt noch gelaufen, in 25. Also das habe ich alles mitgenommen. Ich habe mal noch eine ganz andere. Ich habe dich vorhin schon gefragt, wie ihr das mit der Zeit gemacht habt. Wie bist du denn eigentlich damals an gute Schuhe gekommen? Wenn du nicht zu den Topläufern, oder war das kein Problem?
Was, in den 90er Jahren?
Nee, in den 70er, 80er. In den 80er
Jahren. Ja, ich hatte das Glück gehabt, wie gesagt, die 4 Jahre, wo ich beim SCK Markstadt trainiert habe, da gab es natürlich dann über die Clubs auch Adidas-Laufschuhe und so weiter. Das hat man dann als, sagen wir, geförderter Sportler bei den Clubs schon.
Weil die geweigert, die zu laufen, weil er immer blutige Schuhe davon, Füße davon.
Ja, weil die war so dann immer ein bisschen Essex, hat jeder so seine Marke. Also die Schuhe, die ich hatte, mit denen bin ich ganz gut zurechtgekommen. Und dann hat man eben das gekauft, was es, ich hatte dann die tschechische Schuhe gehabt und so. Also man hat dann gesucht, was man als Laufschuhe hatte. Dadurch mit dem, was es dann nach der Wende gegeben hat, insgesamt nicht zu vergleichen. Aber ich habe eigentlich mit den Füßen nie Probleme gehabt und bin mit den Laufschuhen, die es zu DDR-Zeiten gab, eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Und die DDR-Marke war ja damals CH gewesen und sowohl als Trainings- als auch als Wettkampfschuh waren die CH-Schuhe für mich eigentlich.
Ich glaube, die hat er auch erwähnt, Herr, also dass die
Zeit zur Handwerk, das waren die DDR-Sportschuhe, die
es dann. Er wollte lieber mit denen laufen als mit den Adidas-Schuhen. Ernährung. Das wollte ich nochmal wissen. Also es gab die 5-Kilometer-Runde. Ich bin jetzt nochmal beim Kermarschermann. Was habt ihr gegessen? Oder, also Waldemar hat gesagt, eigentlich nichts. Der hat Tee getrunken und so eine Kohlenhydrat-Gels oder sowas. Also muss man ja auch sagen, heutzutage Kipchoge hat ja unter anderem dadurch gesagt, dass er diese 2-Stunden-Marke knacken konnte, also abgesehen von den Pacern da, dass die angefangen haben, ihn mit Getränk zu versorgen und energetisch. Und im Triathlon ist das ja jetzt das große Thema. Schaffst du es beim Radfahren, deine Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen? Weil immer sagt, wir haben gar nichts genommen, wir sind einfach nur gelaufen.
Nee, da muss ich sagen, die Leistungssport Generation hat sich auch deutlich verändert und sagen wir auch in den letzten 10 Jahren nochmal einen enormen Schub gekriegt. Sowohl was, wir haben über die Laufschuhe gesprochen, trainingsmethodisch gab es eine ganze Menge, alles wesentlich breiter geworden und so weiter und so fort, auch wahrscheinlich auch durch die Informationen, die man von überall kriegt, auch Tests, die man überall machen kann, da ist eine ganze Menge passiert. Und was jetzt gerade Erholungsdiskussion und Ernährungsdiskussion, ich habe das bei den Radrennen, bei den Tour de France, bei den Großen mitgekriegt, wie man dort ganz akribisch arbeitet, dass man ordentlich wieder aufgefüllt ist und so weiter. Das, sag ich mal, schon 20 Jahre zurück. Um die Jahrtausendwende waren wir da noch in einer ganz anderen Zeit. Und früher, und das hatte mir auch mal Waldi gesagt, trinke so viel es geht. Und das habe ich mir dann auch immer beherzigt. Nimm jede Station mit. Du musst keinen Liter trinken, aber schluck also die Flüssigkeitszufuhr, dass man dann auch ordentlich wieder runterkühlen kann. Also ordentlich schwitzen kann, spielt eine Rolle. Und natürlich, die Kohlenhydratreserven eine enorme Rolle. Und ich habe auch vor den Marathonläufen, wie gesagt, Saldin-Diät und so weiter, wo man versucht hat, die Kohlenhydratspeicher vor einem Marathonlauf aufzufüllen. Und jeder hat das mal gemerkt, wenn man nach 35 Kilometer nur noch mit den Fetten agieren muss, dann ist die Leistung eine andere, als wenn man auch noch über Kohlehydrate Energie bereitstellen kann. Und das hat man versucht, vor dem Wettkampf zu machen. Und für mich war für einen Marathonläufer Traubenzucker, sag mal, und entsprechende Vitamine, Multivitaminpräparat, sag ich jetzt mal so, das, was man vor dem Wettkampf gemacht hat, im Wettkampf selber ordentlich Flüssigkeit zunehmen, das war das, was damals eine Rolle gespielt hat. Und sag mal, ich bin ja nur noch relativ lange dann auch, also bis um die Jahrtausendwende gewesen, da hat für mich dann schon die Ernährung auch eine entsprechende Rolle gespielt. Und das habe ich auch früher zu meinen DDR-Zeiten, dass man im Training ne, bestimmte Belastungen mit bestimmten Ernährungssachen koppeln muss. Oder jetzt sagen wir vor einem Marathon, dass man dort versucht, nochmal seinen gesamten Fettstoffwechsel auf ein entsprechendes Niveau zu bringen. Ganz bewusst Fettstoffwechselläufe, wo man keine Kohlehydrate zuführt, wo der Körper lernen muss, auf die Fette zurückzugreifen und so weiter. Das übers Jahr in die Trainingsmethodik eingebaut. Das sind Sachen, die man also im Vorfeld gemacht hat und jetzt nur auf die 2 Stunden Wettkampf reduziert.
Aber wenn man es überlegt, da warst du weit voraus. Das ist jetzt gerade in den letzten 5 Jahren nochmal so extrem geworden, dass also Triathleten sind da ja immer extrem, aber das begonnen wird sozusagen am Tag vorher, das Essen danach zu wählen, was ich am nächsten Tag trainieren möchte. Fettstoffwechsel und diese ganze Zone 1, was jetzt das große Hype-Thema ist, Zone 1, Zone 2 Training, habt ihr ja einfach gesagt, ja 40 Kilometer ganz langsam laufen oder ohne große Anstrengung. Interessant, also dass ihr das aus dem Gefühl gemacht habt. Ihr habt wahrscheinlich sowieso viel mehr Laufgefühl gehabt als die Läufer heutzutage.
Es gab damals schon auch immer Informationen, was man als Läufer machen sollte. Ich habe gerade gesagt, als Arthur Lüttjard die Trainingsmethode in Neuseeländer nach Europa geschwappt ist, gab es im Leichtathlet damals eine große Serie, wo das nochmal richtig erläutert worden ist. Heutzutage Laufen mit Lüttjard, so die Bücher habe ich bei mir im Schrank stehen, die es da gab, oder Ernst van Aken und so, was man so insgesamt auch so aufnehmen konnte. Und gerade als Kind so ein bisschen Schlüsselerlebnis, was man hatte, da war ich vielleicht, oder Jugendlicher, muss man sagen, vielleicht war ich 16 oder so, hat unser Trainer ganz bewusst mit uns gemacht, und jetzt machen wir mal einen Lauf, ohne groß gegessen zu haben, wo waren wir im Trainingslager gewesen, damit du eben auch mal diese Mangelerscheinung alle abgekotzt und so. Aber das haben wir eben dann ganz bewusst im Training, weil man gesagt hat, auch Gefühl ist gerade wieder auch, dass man eigentlich solche Mangelerscheinungen ganz einfach mal als Sportler erspürt hat. Also das ist eine Sache, wo ich mich noch dran erinnern kann, und gesagt, na, was soll denn das heute? Okay, Frühstück und das nicht und so weiter. Und hat uns aber auch als Läufer geprägt und dann auch Sachen, wo man auf Obacht gehen muss, ne? Was man beachten soll. Und das hat man dann eben auch, wenn man bewusst trainiert, dann so mit umgesetzt.
Ja. Als abschließendes Thema. Die Sportmacher haben ja 2006 mit einem Firmenlauf begonnen und dieses Jahr sind halt wieder über 10.000 Läufer gewesen. Kannst du sagen, warum in Chemnitz, obwohl es so eine große Tradition gab und in ganz Deutschland so ein Laufboom eigentlich war, warum es in Chemnitz eher nach unten ging von den Läuferzahlen?
Ich weiß nicht, ob das so ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Also ich habe gesagt, was ich als Kind, als Jugendlicher, was wir gemacht haben, wo man dann wirklich viele hat an den Sport rangeführt, auch bestimmte Neigungen entwickelt, sportlich aktiv zu sein und so weiter. Wenn man heute zurückguckt, gibt es das auch noch, aber nicht mehr in dem Maße wie früher. Hat ja jeder fast irgendwie Sport getrieben. Jetzt egal, ob der Rad gefahren ist, Ski gelaufen oder in dem Bereich, wo man dann ganz einfach auch gesagt hat, im Sommer laufe ich eben, nütze ich die Laufsportangebote. Ich glaube, in der Breite sind die Jugendlichen heute fauler geworden, was insgesamt noch wird. Das heißt also, von unten kommen die mehr die entsprechenden Sachen nach. Was ich mehr beobachte, so ein bisschen der Eventcharakter auch. Ich kenne eine ganze Menge Leute, für die gehört es einfach dazu, auch mal einen Marathon gelaufen zu sein. Die trainieren vielleicht auch 3 Jahre lang, um dann den Marathon nicht nur durchzusterben, sondern das auch so den Lauf genießen zu können. Also da gibt es ein bestimmtes Klientel, die das machen. Aber die Breite im Sport insgesamt, das geht im Schulsport los und nach oben, wir sehen es auch bei den Nachwuchswettkämpfen. Wie gesagt, früher gab es in Karmarkstadt 10 Sportvereine oder in der Leichtathletik, jetzt haben wir noch 2 oder 3. Ja, also da wesentlich weniger, die sich mit den Sachen beschäftigen. Und das merkt man aus meiner Sicht dann auch bei diesen Laufveranstaltungen, dass weniger Kinder dort herangeführt worden sind und dann eben auch jetzt als Jugendliche oder als Erwachsene nicht mehr da sind. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen ein gesamtgesellschaftliches Problem. Man ist nicht mehr so bereit, sich auch zu schinden, und jeder, der gelaufen ist, weiß, auch ein 5-Kilometer-Lauf kann extrem hart werden, wenn man an dem Tag gerade mal nicht so gut drauf ist und so. Und das ist insgesamt weniger geworden, und hoffe aber, dass das eben auch mit diesen Nadelstichen, die großen Marathonläufe, die man halt setzt, auch die Laufbewegung wieder ein bisschen gewinnt. Und wir müssen auch lernen, dass unsere Läufe selber auch eine bestimmte Attraktivität behalten, sagen wir, für die Läufer insgesamt. Das macht natürlich auch viel aus.
Wirklich jetzt als Abschluss, was müsste passieren, dass da wieder so ein Funke überspringt?
Das sind eigentlich die Sachen, die ich schon gesagt hatte, die auch dazu beigetragen haben, dass jetzt das ein bisschen nach unten gegangen ist. Also wichtig ist, dass man attraktive Laufveranstaltungen organisieren kann. Und das können wir in Chemnitz, können wir in Sachsen insgesamt. Also wenn ich nachgucke, was in Dresden insgesamt auch passiert bei den Selbstmarathonläufen und so weiter, auch bei uns in der Region, was sich im Göltstallauf über Jahrzehnte gehalten hat. Also wir sind in der Lage, attraktive Laufveranstaltungen zu organisieren, müssen aber sehen, dass auch es wieder mehr Leute gibt, die sich ganz einfach auch dem Laufsport zum täglichen Gesund erhalten und so weiter. Also dass man sich ganz einfach bewegt, und nur einer, der sich bewegt, wird am Ende auch so einen Lauf mitmachen. Also da brauchen wir insgesamt die Atmosphäre, und ich wünsche mir mehr, dass es uns wieder gelingt, mehr Kinder und Jugendliche zum Sport treiben im Allgemeinen und zum Laufen insbesondere anzuregen. Dann werden wir auch in Zukunft wieder von unten rauf die Felder insgesamt auch füllen können. Und ich weiß es von vielen auch Freunden von mir, die auch früher gelaufen sind, dass deren Kinder auch sportlich aktiv sind. Jetzt sind ja alle unbedingt, sagen wir, im Laufbereich. Und wünschen wir insgesamt so ein bisschen einen gesellschaftlichen Schub, dass man wegkommt, übertrieben gesagt, nur alles medial und so weiter aufzunehmen, sondern auch selber wieder rausgeht in die Natur, sich selber bewegt, wie auch immer. Und ich glaube, dann wird es uns auch gelingen, Schritt für Schritt die Teilnehmerzahlen in den 4-stelligen Bereich auch in Chemnitz zu bringen, dass das dort wieder stabil ist. Denn ein Volkslauf geht bei mir so bei den Größenordnungen los. Also wenn man dann sieht, dass so eine Meute am Start läuft, das motiviert auch anders, als wenn da 200 Mann, sagen wir, bei 3 Läufen an den Start gehen. Das ist auch eine schöne Veranstaltung, aber nicht das, wo es einen vom Hocker reißt.
Also wir nehmen das ja jetzt im September auf. Ich kann dir schon mal sagen, Stand jetzt sind wir bei knapp 400 Marathonis. Wenn ich es richtig verstehe, haben wir damit sozusagen den Rekord für Chemnitz schon mal eingestellt. Glaubst du, dass 1000 möglich sind?
Ich bin Optimist, sag ich jetzt mal. Und setze auch Vertrauen, jetzt sag mal so, in die Laufbewegung, auch das, was man in Chemnitz im Rahmen der Kulturhauptstadt organisatorisch auch leisten kann. Und bin da eigentlich optimistisch, dass man die 4-stellige Starterzahl auch knacken wird. Auf der Marathonstrecke, sage ich jetzt mal, mit allem Rahmenprogramm,
das was anderes ist. Das ist ja schon vierstellig, das eine haben wir schon.
Ach so.
Wir müssen das also im Marathon.
Oh ja, ich bin da optimistisch, dass man das, und ich glaube auch, dass es dann für den Chemnitzer ein Aha-Effekt, wenn man sieht, also die Masse im Marathon, vielleicht doch auch nochmal die Schuhe zu schnüren und sagen, wenigstens einen halben oder Viertelmarathon auch zu machen.
Und jetzt nochmal zu dir. Schuhe schnüren, läufst du noch?
Also für mich ist das Sporttreiben zu einem Bedürfnis geworden. Also ich komme nicht über die Woche insgesamt nichts zu machen. Hatte ein bisschen Probleme auch mit den Gliedern. Hatte eine Hüftoperation, bin danach noch transalpin gerannt und so weiter und so fort. Und bin also auch nach wie vor sportlich aktiv. Trainiere in der Woche, also sagen wir mindestens 4-mal, 2-mal laufen, 2-mal mit dem Rad, wenn das Rad nicht da ist, auch mal einmal mehr gelaufen. Jetzt nicht mehr mit der Ambition, große Zeiten zu laufen, sondern weil, die hat sie mir mal gesagt, es gilt darum, die Funktionssysteme zu erhalten, und das gelingt mir momentan noch relativ gut. Also ich habe kein Problem, 10, 15 Kilometer ordentlich nacheinander
zu laufen. Das wollte ich eigentlich hören. Also sehen wir dich am 18. Mai auf der Strecke?
Als ich das gelesen habe, dass man in Chemnitz einen Marathon machen will, hat mein Herz höher geschlagen, dass man auch jetzt wieder auf die Tradition zurückgreift, freut mich besonders, weil ich das ja auch über Jahrzehnte mit begleiten konnte. Und ich werde gerne beim Kulturlauf antreten. 10 Kilometer sind jetzt so die Wettkampfstrecken, die ich mir noch insgesamt zutraue im Altersbereich. Also ich, wenn nichts dazwischen kommt, man weiß ja nie, jetzt gesundheitlicher Ort, würde ich doch die 10 Kilometer oder Viertelmarathon, wie es sich dann nennt, in Angriff nehmen.
Hast du einen Wunsch für eine Startnummer? Weil ich kenne jemanden, der das realisieren könnte. Gibt es irgendeine Zahl? Also ich, jetzt könnte man 1956 sagen, dein Geburtsjahr. Gibt es irgendeine, die für dich wichtig ist?
Also meine Zahl ist jetzt eigentlich immer, wir haben vorhin so viel über Marathon gesprochen, ne? Meine Marathonzeit ist 2:15:18. Ne?
Okay, das ist eine fünfstellige Zahl.
Eigentlich zu groß. Aber das, wenn mich jetzt immer jemand fragt, ist das so ein bisschen meine Zauberzahl, die sich für mich so...
2:15:18. Ich verspreche dir, wenn du am Start stehst, kriegst du diese Nummer. Ich freue mich auf alle Fälle, wenn wir uns am 18. Mai in Chemnitz dann sehen und idealerweise an der Startlinie. Vielen, vielen Dank, Heiko. Ja.
Bitte, sehr gerne. Ich drücke die Daumen, dass wir auf der Marathonstrecke die vierstellige Starterzahl insgesamt erreichen und freue mich auch aufs nächste Jahr und hoffe, dass ich dabei bin.
Ja, wenn es jetzt nur 700 sind, ist es auch okay.
Yo, ich streb nach Perfektion, Kodabari im Blut. Im Sport geb ich alles, das ist mein Lebensmut. Jeder Tag ein Wettkampf, ich push bis zum Limit. Mit Fokus und Disziplin, das ist mein Spirit. Triathlon am Morgen, laufen bis zur Dämmerung. Jeder Schritt zählt, keine Zeit für Besserung. Im Gym heb ich Gewichte, fühl die Power in mir. Kreatin im System, Energie pur hier. Obstacle rennen, Hindernisse überwinden. Im Fl-